Lobe den Herrn, meine Seele, und alles, was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Mit dem Aufruf, unseren Gott zu loben, uns auch zu erinnern, was er uns Gutes da hat, begrüße ich euch herzlich zum Gottesdienst heute. Es ist eine gute Sache, wenn wir uns immer wieder daran erinnern, alles Gute, was unser Gott uns geschenkt hat und immer noch schenkt. Manchmal vergesse ich das so schnell, dann ist es gut, wenn wir die Erinnerung haben, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Und das wollen wir gerade mit dem Lied ausdrücken, wo wir starten wollen, das Lied 179, Lobe den Herrn, meine Seele. Ja, wir wollen noch beten auch für den Gottesdienst. Herr Jesus, danke vielmals für den Morgen. Danke, dass wir zusammenkommen dürfen als Gemeinde. Danke für jedes von den Geschwistern, die vom Jüngsten bis zum Ältesten. Ja, dass wir auch miteinander einfach dürfen deine Familie sein, dein Lieb dürfen sein. Danke vielmals auch, dass wir dürfen auf dein Wort hören, dass wir uns können auch ausrichten für die Möglichkeit, das auch regelmässig zu tun. Dass dein Wort auch eine reinigende Kraft hat und auch eine verändernde Kraft. Da wollen wir dir Danke sagen dafür. Und hilf uns, dass wir heute auch aufpassen können, dass wir etwas mitnehmen können aus der Predigt, aus den Liedern, aber auch aus der Sonntagsschule. Möchtest du auch hier einfach reden zu den Kindern. Danke, dass wir dir alles anbefehlen dürfen, was heute Morgen auch weitergegeben wird. Amen. Wir werden dann als nächstes Lied, das Lied 68 singen, Freund, wir ziehen ins Heimatland. Und ich möchte auch noch sagen, was das Lied einfach in meinem Herz bewirkt hat. Es bewirkt einfach eine Szene nach einer Heimat, die mehr ist als das, was auf dieser Erde ist. Und das Lied hat meine Sehnsucht nach der Ewigkeit eigentlich immer präsent gehalten, während all diesen Jahren von der Jugend auch vom älter werden. Es hat mich daran erinnert, dass meine Heimat nicht auf dieser Erde ist. Und es ist gut, eben, wenn wir die Ewigkeitsperspektive haben, wenn wir unser Leben auch danach ausrichten, auf das, was noch kommen wird, auf das Heimatland, wo wir unterwegs sind, dorthin. Und vielleicht hat das Lied unbewusst auch dazu beigetragen. Oder ich vermute, dass es so war. Und darum freue ich mich, wenn wir es miteinander singen können, das Lied 68, Freund, wir ziehen ins Heimatland. Ja, schön, dass wir uns freuen dürfen auf das, was noch kommen wird. Und ich möchte uns einfach noch ein paar Verse vorlesen zur Botschaft von dem Lied «Freund, wir ziehen ins Heimatland». Ich lasse einfach das Wort Gottes reden und sage gar nichts zu diesen Stellen. Ich lasse einfach hintereinander ein paar von diesen Stellen lesen. Wir wollen doch aufstehen, denen, wo es möglich ist, wo nicht gerade das Kind haben, um die Stellen auch zu hören. Ihr müsst es nicht nachlesen, ihr könnt einfach zuhören. Mit offenen oder mit geschlossenen Augen, wie es euch lieber ist. Ich möchte einfach aus dem Wort Gottes lesen, über die Heimat, wo man darauf wartet. Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Diese alle sind im Glauben gestorben, ohne das Verheißene empfangen zu haben, sondern sie haben es nur von Ferne gesehen und waren davon überzeugt und haben es willkommen geheißen und bekannt, dass sie Gäste ohne Bürgerrecht und Fremdlinge sind auf Erden. Denn die solches sagen, geben damit zu erkennen, dass sie ein Vaterland suchen. Unser Bürgerrecht aber ist im Himmel, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus erwarten als den Retter, der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird, so dass er gleichförmig wird seinem Leib der Herrlichkeit. Denn wir wissen, wenn unsere irdische Zeltwohnung abgebrochen wird, haben wir im Himmel einen Bau von Gott, ein Haus nicht mit Händen gemacht, das ewig ist. Denn in diesem Zelt seufzen wir vor Sehnsucht danach, mit unserer Behausung, die vom Himmel ist, überkleidet zu werden. Darum sind wir alle Zeit getrost und wissen, solange wir im Leib daheim sind, sind wir nicht daheim bei dem Herrn, denn wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Wir sind aber getrost und wünschen vielmehr, aus dem Leib auszuwandern und daheim zu sein bei dem Herrn. Darum suchen wir auch unsere Ehre darin, dass wir ihm wohlgefallen, sei es daheim oder nicht daheim. Euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich. Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn nicht, so hätte ich es euch gesagt. Ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Wohin ich aber gehe, wisst ihr, und ihr kennt den Weg. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen, und das Meer gibt es nicht mehr. Und ich, Johannes, sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabsteigen, zubereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Himmel sagen, siehe das Zelt Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden seine Völker sein, und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt, und zuletzt wird er sich über den Staub erheben. Und nachdem diese meine Hülle zerbrochen ist, dann werde ich von meinem Fleisch los Gott schauen. Ja, ich selbst werde ihn schauen, und meine Augen werden ihn sehen, ohne ihm fremd zu sein. Danach sehnt sich mein Herz in mir. Amen. Soweit das Wort Gottes. Einfach zu der himmlischen Heimat ein paar Stellen. Und mit diesen Versen wollen wir auch miteinander in die Predigt gehen. Die Kinder dürfen jetzt in ihre Gruppen gehen und ich möchte dem Lukas da auch das Wort übergeben. Wir nehmen wieder Platz.
Ja, wie herrlich, die Bibelworte zu hören. Und ja, ich frage dich und ich frage mich, kennen wir diese tiefe innere Gewissheit, von der diese Bibelstellen gesprochen haben, diese tiefe innere Sehnsucht nach dieser Heimat, nach diesem Ziel? Das ist eines der herrlichsten Worte, die Christus gesagt hat, damit auch ihr seid, wo ich bin. Das ist das Ziel. Damit auch wir sind, wo er ist, in seinem Angesicht, vor ihm, in Ewigkeit mit Christus zusammen. Das ist das Ziel, von dem all diese Verse gesprochen haben. Und wir sind heute noch auf dem Weg zu diesem Ziel. Und ich finde das wirklich eindrücklich, auch was Yves gesagt hat über das Lied »Freund, wir ziehen ins Heimatland«, weil das ist genau das Thema der heutigen Predigt. Dieser Weg, dieses Ziehen ins Heimatland. Es gibt nichts Besseres, als dass wir uns damit beschäftigen. Wir haben schon mehrfach gesagt, diese Welt besteht aus Fassade. Der Mensch und wir oft inbegriffen, auch als Gläubige, sehen so oft nur an das Äußere einer bestimmten Situation, an die Fassade. Dahinter ist eine ganz andere Realität. Das zeigt sich zum Beispiel auch in unseren Prioritäten, in das, was uns wirklich wichtig ist. Wenn wir uns vorstellen, was sind die wichtigsten Zeitpunkte in unserem Leben? Was sind die wichtigsten Termine? Es gibt keine wichtigen Termine auf dieser Welt, als dieses Eigentliche, worum das es geht. Und die wichtigsten Termine für uns sind unsere Begegnung mit Gott, mit Jesus Christus. Unsere Zeit mit ihm, in seiner Nähe, in seinem Wort, in seiner Gegenwart. Kein einziger Termin auf dieser Welt ist irgendwie nur annähernd so wichtig wie diese Termine. Lebe ich danach? Setze ich meine Prioritäten nach dem? Wir wollen weiterfahren mit diesem Thema. Wir haben das letzte Mal begonnen, das Thema der Heiligung. Und wir werden rasch sehen, wie eng die Beziehung dieses Themas zu diesen letzten Versen aus dem Lukas 21 sind. Dort nach am Ende der Ölbergrede schließt Christus ab mit diesen Ermahnungen an die Jünger, an uns. Ich lese die Verse 34 bis 36, auch wenn wir sie mittlerweile schon gut kennen. Als Abschluss der Ölbergrede sagt er ihnen: Habt Acht auf euch selbst, dass eure Herzen nicht beschwert werden durch Rausch und Trunkenheit und durch Sorgen des Lebens. Und jener Tag unversehens über euch kommt. Denn wie ein Fallstrick wird er über alle kommen, die auf dem ganzen Erdboden wohnen. Darum wacht oder seid wachsam jederzeit und bittet, dass ihr gewürdigt werdet, diesem allem zu entfliehen, was geschehen soll, und vor dem Sohn des Menschen zu stehen. Der Titel der Predigt ist Heiligung, Doppelpunkt, bereit sein für die Entrückung. Um das geht es hier in diesen Versen. Acht haben auf sich selber. Wachsam sein ist die Ermahnung, der Aufruf des Herrn an uns. Die Wachsamkeit. Und wir haben das letzte Mal betont, dass es dabei zuerst darum geht, sich selber in Gottes Licht stellen zu lassen und von ihm den Zustand meines Glaubens zeigen zu lassen. Den Zustand meiner Beziehung zu ihm mir zeigen zu lassen. Wir haben diese wichtige Stelle aus Psalm 139 angeschaut, wo David genau das bittet. Und ich bete weiter darum, dass wir alle dasselbe bitten. Erforsche mich, o Gott, und erkenne mein Herz. Betet er dort. Also, offenbare mir, Gott, meine innersten Gedanken, mein Innerstes, den Zustand meiner Beziehung zu dir. Das ist das, was David dort betet. Zeige es mir, Herr, führe es mir ins Bewusstsein. Das müssen wir, dürfen wir aktiv beten, sonst der Mensch verdrängt das dauernd. Andauernd verdrängt er das, sein Innerstes zu realisieren und zu sehen. Und das Licht ist das Licht des Wortes Gottes, das uns genau das offenbaren will, zu unserem Besten. Dabei ist natürlich zuerst die grundlegendste Frage zu beantworten. Die grundlegendste Frage in deinem und meinem Leben. Und die kann man verschieden formulieren. Zum Beispiel, weiß ich tief in meinem Herzen, dass ich ein Kind Gottes bin, dass ich aus Gnade und durch Glauben errettet bin und ewiges Leben habe? Oder weiß ich, dass ich durch den Geist Gottes wiedergeboren bin, dass ich durch die enge Pforte hindurchgetreten bin? Weiß ich das? Wir können das wissen? Johannes sagt, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt. Es ist nicht eine Wahrscheinlichkeitsbeurteilung, eine Hoffnung in Bezug auf Wahrscheinlichkeiten. Vielleicht. Ich denke schon. Es ist ein Wissen. Es darf ein Wissen sein und werden in dir. Dieses tiefe Wissen. Ich bin ein Kind Gottes. Denn dann gibt Gott seinen Geist in uns. Und der Geist zeigt uns, dass wir ein Kind Gottes sind. Der Geist Gottes offenbart es im tiefsten Innen. Und wenn ich diese Fragen mit Ja beantworten kann, so darf ich mich auch von Herzen freuen, dass ich so aus Glauben gerechtfertigt bin. Wenn wir an Römer 5,1 denken, da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Ich darf mich freuen daran, dass das ist auch eine tiefe innere Freude, die Grundlage von allem ist im Leben des Gläubigen. Ich bin gerechtfertigt. Das heißt, ich kann jederzeit vor Gott treten, weil Christus mir die Sünden abgewaschen hat und sein Kleid der Gerechtigkeit angezogen hat. Kein Mensch kann auch nur in der Nähe Gottes erscheinen, ohne zu verbrennen. Nur wer das Kleid der Gerechtigkeit Jesu Christi trägt, der hat jederzeit Zutritt zu dem Thron der Gnade, wie uns der Hebräerbrief sagt. Und ich kann mich freuen, dass ich mit Gott versöhnt sein darf. Durch Christus. Und dass ich eben im Frieden mit Gott sein darf. Es kann dir nichts passieren, wenn du im Frieden mit Gott bist. Versöhnt mit Gott. Dann wartet all die herrliche Wahrheit auf dich und mich, die wir gehört haben. Die Herrlichkeit in der Gegenwart Gottes. Das ist das große Ziel. Nicht dieses Leben ist unser Ziel. Das ist im Hauch vergangen. Im Herbst, wenn man plötzlich merkt, es gibt wieder einen Hauch wegen den Temperaturen. Und verstehen wir, wie schnell dieser Hauch vergangen ist? Wir wissen es. Das vergleicht die Bibel mit der Länge des menschlichen Lebens. Und doch werden alle Weichen hier in diesem kurzen Leben gestellt für die Ewigkeit. Freund, wir ziehen ins Heimatland. Dafür stellst du hier und jetzt und täglich die Weichen. Nicht irgendeinmal sind wir dann dort, jetzt sitze ich hier und warte ab und lebe mein Leben nach meinen Vorstellungen und dann bin ich eines Tages im Heimatland. Das ist ein großer Irrtum. Tagtäglich stelle ich die Weichen dazu, treffe ich die Entscheidungen, bei meinem Herrn zu bleiben. Mein Leben nicht mehr selber zu leben, es ihm zu geben. Was ich jetzt aber lebe, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selber für mich hingegeben hat. Galater 2,22. Und nun, wenn wir durch die enge Pforte gegangen sind, wenn wir hindurchgetreten sind, jetzt, über das wollen wir eigentlich sprechen. Denn nun geht der Weg weiter. Und die Bibel sagt, dass es ein schmaler und anstrengender Weg ist, der zum ewigen Leben führt. Yves hat es auch schon erwähnt, ich möchte es noch zitieren, dass wir das Wort Gottes direkt hören. Da sagt Christus in Matthäus 7, Vers 13, geht ein durch die enge Pforte. Denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der ins Verderben führt. Und viele sind es, die da hineingehen. Denn die Pforte ist eng und der Weg ist schmal, der zum Leben führt. Und wenige sind es, die ihn finden. Und für das Wort Leben ist natürlich Zoe gebraucht. Das griechische Wort, das immer das ewige Leben meint. Nicht das Bios-Leben, das hier, das verwesen wird, vergänglich ist, sondern das Zoe-Leben, das ewige Leben in der Gegenwart Gottes. Der Weg ist schmal, der zu diesem Leben führt. Und wenige sind es, die ihn finden. Und die Parallelstelle dazu in Lukas 13 kennen wir auch. Dort sagt Christus, ringt danach, durch die enge Pforte einzugehen. Denn viele sind es, die es versuchen und doch nicht eingehen können oder wollen. Wenn sie die Kosten realisieren, wenn sie merken und verstehen, was es bedeutet. Und es ist wichtig zu verstehen, die Kosten zu überschlagen. Dass ich mein Eigenleben, mein Ego-Leben, meine eigenen Pläne, meine Selbstbestimmung an Christus übergebe. Das ist die Engheit dieser Pforte. Nicht mehr ich, aber Christus bestimmt. Aber das ist nur der Anfang und dann begeben wir uns auf den schmalen Weg. Es ist der Weg, der zu diesem ewigen Leben führt, zu diesem Ziel, von dem wir gehört haben, in die unmittelbare Gegenwart des Herrn. Ganz im Gegensatz zu dem breiten und bequemen Weg der Menschen, die ihr Leben in ihrer Sünde, in ihrem Stolz selber bestimmen wollen. Fern vom Willen Gottes. Dieser schmale Weg nach der Wiedergeburt ist der Weg der Jüngerschaft. Das ist nichts anderes als der Weg der Nachfolge Jesu Christi. Oder wir könnten ihn auch nennen, der Weg der Heiligung. Und auf diesem Weg, auf diesem schmalen Weg, sollen wir vorwärts gehen. Versteht ihr? Vorwärts, Schritt für Schritt. Man kann übrigens keinen einzigen Schritt abkürzen. Schritt für Schritt vorwärts gehen. Ich betone das, weil man kann auch stehen bleiben auf dem schmalen Weg. Ja, man kann rückwärts gehen. Hebräer 5. Oder man kann ihn sogar verlassen, diesen Weg. Hebräer 6, Hebräer 10. Wenn der Herr Jesus den Jüngern hier in Lukas 21 sagt, habt Acht auf euch selbst und seid wachsam, so meint er, dass wir uns selber prüfen sollen. Komme ich vorwärts, Schritt für Schritt auf diesem Weg der Heiligung, auf diesem Weg ans himmlische Ziel, in die Gegenwart Gottes. Und eines ist ganz wichtig, das Vorwärtskommen, das geschieht nicht automatisch. Der schmale Weg ist nämlich kein Förderband, wie das durchaus auf den breiten Weg zutrifft. Dieser Weg bringt die Menschen darauf unweigerlich ins Verderben. Aber der schmale Weg, er ist kein Förderband, wo ich draufstehen oder sogar drauf sitzen kann. Auch wenn mein guter Hirte und Herr Jesus Christus mir alles zur Verfügung stellt, was ich brauche, um vorwärts zu kommen. Und er mich manchmal auf gewissen Strecken sogar trägt. Das Lamm, das nicht mehr gehen kann. Auch das gibt es. Aber grundsätzlich muss ich selber gehen und in den Fußstapfen meines Herrn nachfolgen. Beziehungsweise, ich würde es noch so formulieren, ich muss selber gehen wollen. Wir werden sehen, dass wir grundsätzlich auf diesem Weg aus uns heraus alleine gar nichts vermögen. Aber ich muss gehen wollen, ihm die Erlaubnis geben, mich zu führen, Schritt für Schritt, auf seinem Weg und nicht mehr auf meinen Wegen. Und es sind auf diesem schmalen Weg auch nicht automatisch irgendwie alle falschen Abzweigungen und Stolpersteine aus dem Weg geräumt. Das ist nicht so. Diese falschen Abkürzungen, Anzeigen für Abkürzungen, verführerische, auf einen scheinbar bequemeren Weg, ohne vorgetretene Fußstapfen. Und vor einigen großen Gefahren warnt der Herr Jesus hier die Jünger in Lukas 21, Vers 34. Habt Acht auf euch selbst, dass eure Herzen nicht beschwert werden durch Rausch und Trunkenheit und Sorgen des Lebens. Und jener Tag unversehens oder unvorbereitet über euch kommt. Wenn das der Fall wäre, dann wäre er euch zum Fallstrick und nicht zur Freude und zur Erlösung und zum Höhepunkt, wie wir ihn nur vorstellen können, Christus zu begegnen, eins zu eins, von Angesicht zu Angesicht. Und so warnt der Herr mit diesen Aussagen ganz deutlich. Auch auf dem schmalen Weg kann das Herz beschwert werden. Und mit Herz ist immer unser Innerstes gemeint. Es ist nicht das physisch in unserer Brust schlagende Herz gemeint, das beschwert wird und dann schlussendlich krank. Nein, es ist natürlich im übertragenen Sinn unser Innerstes gemeint. Dazu gehört unser Wille, das zum Innersten, zu unserem Herz. Unser Wille, unser Denken oder die Gesinnung hat ihren Sitz dort in unserem Innersten. Alle deine Gedanken kommen aus deinem Herzen, sagt das Wort Gottes. Und damit sind die Emotionen gemeint. Und der Herr sagt, habt Acht darauf, dass dieses euer Innerstes nicht beschwert wird. Euer Wille, eure Gesinnung, eure Emotionen. Und das ist ein interessantes Wort, das Wort nicht beschwert werden. Es kann auch heißen, nicht überlastet wird. Es kann sogar heißen, dass es nicht schwindlig wird, nicht schläfrig wird, nicht benebelt wird. Habt Acht, sagt der Herr, über euer Innerstes auf diesem Weg der Nachfolge. Denn in einer solchen Verfassung, überlastet, schwindlig, schläfrig, benebelt, in einer solchen Verfassung kann man auf dem schmalen Weg, dem beschwerlichen Weg, nicht mehr weitergehen. Wie willst du auf diesem Weg in einem solchen Zustand weitergehen? Benebelt und eingeschläfert. Und vieles kann unser Herz in eine solche Verfassung bringen. Der Herr erwähnt hier ein Rauschzustand und Trunkenheit. Damit meint er, sich berauschen zu lassen von den Begierden und Lüsten, die diese Welt anbietet und verbreitet so intensiv. In der Tat ist genau das die Hauptstrategie Satans, um die Menschen mit ins Verderben zu ziehen. Genau das. Sie abzulenken, abzulenken, abzulenken. In den Rauschzustand und in Trunkenheit sie versetzen. sie immer tiefer in Sünden zu verstricken. In schwierigen Umständen, sie immer tiefer zu verstricken, sie zu vernebeln und zu blenden. Das ist seine Hauptstrategie. Ich kann das sagen, weil das Wort Gottes das sagt. Auch sie zu blenden mit allen möglichen Gedankengebäuden, die sie wegführen von Gott, von der biblischen Wahrheit, die da sagt, Jesus Christus ist der einzige Weg zum Heil, zurück zum Vater im Himmel. Gedankengebäude, Philosophien und Religionen. Mit denen blendet Satan die Menschen. Das lesen wir in 2. Korinther 4, Vers 4. Dort steht, dass Satan die Sinne der Menschen in der Verblendung hält, damit sie das helle Licht des Evangeliums nicht wahrnehmen und so die angebotene Errettung in Jesus Christus nicht annehmen. Erst recht die Gläubigen auf dem schmalen Weg der Jesus-Nachfolge attackiert er genau mit dieser Strategie. Und das ist, was der Herr hier meint mit seinen Warnungen. Aber auch die Sorgen um das jetzige, vergängliche Leben. Und ihr erahnt schon, hier steht natürlich für Leben sicher nicht Zoe. Sorgen des Lebens, sondern hier steht Bios. Die Sorgen des vergänglichen, irdischen, kurzen, wie ein Hauch so kurzen Lebens. Die können das Herz benebeln, beschweren, überladen, einschläfen für alle göttliche Wahrheit. Die Sorgen um das Materielle, um Hab und Gut, auch um den eigenen Namen und Anerkennung, sie werden das Herz beschweren. Was denken die Leute von mir, wenn sie wissen, wie ich denke, dass ich ein Jünger Jesu bin, dass Christus allein mein Herr ist? Was denken auch die Leute? Es sind Sorgen des Bios-Lebens, dieses meines alten Menschen, meines fleischlichen Menschen. Sie benebeln und beschweren die Beziehung zum Herrn Jesus Christus. Sie schläfen diese Beziehung durchaus ein. Und all das resultiert in einem sehr gefährlichen Zustand. Nicht mehr bereit sein für das Eintreten in die Gegenwart beim Herrn oder eben für die Entrückung oder wenn jemand vorher stirbt, ihm zu begegnen, nach dem Tod. Das ist eine so große Gefahr, sich durch diese Sorgen, durch die Rausch und Trunkenheit dieser Welt, sich verstricken zu lassen in falschem Verhalten, in Sünden, ohne Buße zu tun. Und die Bibel warnt so häufig vor der Verhärtung des Herzens, die daraus resultieren wird. Das Herz verhärtet sich immer mehr. Und so bin ich überzeugt, ist es möglich, dass ein Mensch den schmalen Weg verlässt. Und der Tag, wo Christus wiederkommt, für die Gläubigen, er kommt völlig überraschend, haben wir gelesen. Unangekündigt. Es wird in einem Moment sein, sagt Christus, wo ihr nicht denkt. Wir werden, wenn er wiederkommt, werden wir es nicht wissen. Wir werden Wir müssen sagen, ich hätte nie gedacht, dass er jetzt kommt. Und darum ist es so wichtig, dass wir bereit sind, dass dieser Tag uns nicht zum Fallstrick wird. Vor dem warnt Christus hier. Nicht ich, sondern Christus. Etwas fällt einem sofort auf, wenn man auf dem schmalen Weg auf das himmlische Ziel zugeht. Habt ihr euch das auch schon überlegt? Etwas fällt sofort auf dem Weg der Heiligung. Es fällt nicht auf, wenn man stehen bleibt oder gar rückwärts geht. Aber beim Vorwärtsgehen hat diese Tatsache, dass wir Schritt für Schritt vorwärts gehen, hat eine gewaltige Wirkung auf den gläubig gewordenen Menschen. Das hat eine gewaltige Wirkung. In welcher Art denn? In der Art, dass seine ganze Persönlichkeit verändert wird. Das muss einem sofort auffallen, auch wenn man Menschen beobachtet, die auf diesen Weg getreten sind. Es kommt zu einer Veränderung. Nicht von heute auf morgen alles total anders, völlig komplett am Ziel fertig. Nein, es treten Veränderungen auf. Langsam, aber sicher. Mit jedem Streckenabschnitt darf ich meinem Herrn Jesus Christus etwas mehr ähnlich werden. Das ist die Veränderung, die auftritt. Die Bibel nennt nun genau diesen Prozess Heiligung. Das ist gemeint mit Heiligung. Die Veränderung oder Umgestaltung, mit dem griechischen Wort auch in der Bibel gebraucht, Metamorphose. Die Umgestaltung in das Wesen des Herrn Jesus Christus. Wenn plötzlich in einem Leben Frucht des Geistes auftaucht, mehr und mehr, hier und da. Man plötzlich merkt man, da ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Glaube, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Vielleicht nicht alles auf einmal zu beobachten, aber die Veränderung geht genau in diese Richtung. Das ist nämlich nichts anderes als die Wesenseigenschaften Jesu Christi. Und deshalb sollen wir wachsam sein, genau darauf achten und darauf bedacht sein, vorwärts zu kommen. Freund, komm, wir ziehen ins Heimatland. Vorwärts zu kommen auf dem Weg der Heiligung. Und mehrmals verknüpft das Neue Testament die Heiligung mit der Wiederkunft Jesu Christi. Also für die Gläubigen, also die Entrückung. Bereit sein für die Entrückung, beziehungsweise für das Eintreten in die unmittelbare Gegenwart beim Herrn, heißt vorwärts gehen auf dem Weg der Heiligung. Das ist zusammenfassend gemeint mit bereit sein, vorbereitet sein. Vorwärts gehen auf dem Weg ins Heimatland, auf dem Weg der Heiligung. Und da werden wir schrittweise verändert in sein Wesen. Und zwar, warum ist das so? Weil wir in einer engen Beziehung zu ihm leben wollen. Wir wissen ganz genau, der Mensch wird zu dem, womit er sich am meisten beschäftigt. Das wissen auch die Psychologen und hochgebildeten Philosophen. Der Mensch wird zu dem, womit er sich am meisten beschäftigt. Und wer auf dem schmalen Weg Schritte vorwärts geht, der beschäftigt sich mit dem Herrn Jesus Christus und mit seinem Wort. Denn nur diese Beschäftigung bringt eben unsere Füße vorwärts. Wir singen das in diesem schönen Lied, so nimm denn meine Hände. Dort singen wir, ich kann allein nicht gehen, nicht einen Schritt. Die Beschäftigung mit Christus und mit seinem Wort bringt unsere Füße vorwärts auf dem Weg ins Heimatland. Und so werden wir von ihm geprägt werden und werden ihm ähnlicher werden. Ich möchte dazu diesen bekannten Vers wieder lesen aus 2. Korinther 3, 18, der genau das ausdrückt. Das, was wir anschauen, das, wovon wir uns prägen lassen, so werden wir. Und das drückt 2. Korinther 3, 18 so herrlich aus. Übrigens ist das nur wenige Verse eben von 2. Korinther 4, 4, wo gesagt wird, dass Satan die Menschen, die Ungläubigen, ihre Sinne verblendet, so dass sie diesen hellen Schein des Evangeliums nicht wahrnehmen. Er verhüllt sie. Das Evangelium ist ihnen verhüllt, steht in Vers 3. Und hier steht gerade das Gegenteil in 2. Korinther 3, 18. Wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht, die Herrlichkeit des Herrn anschauen. Betrachten. Darauf uns vertiefen, auf den Herrn, indem wir die Herrlichkeit des Herrn anschauen. Und jetzt kommt eine wichtige Information. Wie passiert denn das? In einem Spiegel steht, oder wörtlich steht, dieses Bild, das wir anschauen, wird kata heruntergespiegelt. Und wir sind auf der Erde und sehen in einem Spiegel Christus und seine Herrlichkeit. Und der Spiegel ist natürlich die Bibel, das Wort Gottes. In der Bibel wird uns die Herrlichkeit Christi heruntergespiegelt. Und dann steht weiter, und werden so verwandelt in dasselbe Bild. Von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom oder durch den Geist des Herrn. Das ist dieser Mechanismus der Heiligung, der Verwandlung, des Umgestaltetwerdens in das Wesen, in das Bild Jesu Christi. Wie herrlich, das zu wissen. Und es ist wichtig, dass wir, wenn wir wirklich auf dem schmalen Weg gehen wollen, dass wir das wissen, dass wir die Wichtigkeit erkennen, Christus zu betrachten in seinem Wort, seine Herrlichkeit, uns damit zu beschäftigen, mit ihm zu beschäftigen, viele Termine zu haben mit ihm und mit seinem Wort. Oh, wenn wir doch nur die Wichtigkeit, den Wert dieser Tatsache erkennen können. Wie wichtig diese Termine sind für uns. Ja, der Herr Jesus ruft seine Jünger immer wieder auf, bereit zu sein für die Begegnung mit ihm. An mehreren Stellen im Neuen Testament, in den Evangelien, dann wiederholt von den Aposteln. Der Herr ruft seine Jünger auf, bereit zu sein für die Begegnung mit ihm. Und er macht klar, dass diese Begegnung nur möglich ist, wenn wir geheiligt sind. Wenn wir uns haben heiligen, bearbeiten, umgestalten lassen. Es steht nirgends das Maß, das wir erreichen müssen. Das ist auch so eine herrliche Wahrheit. Aber auf diesem Weg müssen wir sein, des Umgestaltetwerdens, auf dem Weg der Heiligung. Er wird alles Nötige noch vollenden, damit wir ihm begegnen können. Aber wir müssen vorwärts gehen, auf dem schmalen Weg der Heiligung, in der Christusnachfolge. Ich möchte zum Abschluss, wir werden, so Gott will, das nächste Mal noch weitere Punkte zum Thema Heiligung uns damit beschäftigen. Ich möchte zum Abschluss aus den Thessalonicher Briefen lesen. Die sind ja voll mit diesen Anweisungen an die Gläubigen. Eigentlich meine Lieblingsbriefe, 1. und 2. Thessalonicher. Und da sehen wir so schön, wie die Wiederkunft Christi für die Gläubigen, die Entrückung, fast immer verknüpft ist mit der Heiligung, mit dem Thema der Heiligung. Zum Beispiel im 1. Thessalonicher 3, Vers 12 und 13 lese ich. Euch aber lasse der Herr wachsen. Wenn wir den Weg der Heiligung gehen, den schmalen Weg, vorwärts, Schritt um Schritt, dann gibt es einen Automatismus. Dann wachsen wir, automatisch. Um das Wachstum müssen wir uns überhaupt nicht kümmern, um unser eigenes Wachstum. Euch aber lasse der Herr wachsen. Und zugleich sagt Paulus, wie sich das zeigen wird, was das untrügliche Zeichen des Wachstums sein wird. Er fährt weiter und sagt, und er lasse euch überströmend werden in der Liebe. Zueinander und zu allen, gleich wie auch wir sie zu euch haben. Wachstum führt zu überströmender Liebe, nicht eine menschliche Liebe. Diese Welt hat keine Ahnung, was echte Liebe ist. Die Agape-Liebe, die göttliche Liebe, die an den anderen denkt, die sich verschenkt. Zuerst der andere und dann ich. Nicht meine Sache, sondern die des anderen in den Vordergrund stellt. Das ist die Liebe, die hier gemeint ist, in der wir überströmend werden dürfen, wenn wir geistlich wachsen. Und dann schreibt er weiter, Vers 13, damit eure Herzen gestärkt und untadelig erfunden werden. Erinnern wir uns, was Christus den Jüngern gesagt hat in Lukas 21. Habt Acht darauf, dass eure Herzen nicht beschwert werden. Und hier wird gesagt, was denn sonst mit unseren Herzen, mit unserem Innersten, unserem Willen, unserem Gesinnung, unseren Emotionen passieren soll, damit eure Herzen gestärkt und untadelig erfunden werden, in Heiligkeit vor unserem Gott und Vater bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Diese Verknüpfung der Heiligung, das Wort Heiligkeit, Hagiosynä, im Gegensatz zu Heiligung, Hagiasmos, bedeutet nichts anderes als die Heiligkeit, ist die Beschreibung des Zustandes, des Charakters, des Wesens des Menschen, der den Weg der Heiligung gegangen ist. Es ist das Resultat aus der Heiligung. Also eigentlich ein und dasselbe. Wir sollen untadelig mit gestärkten Herzen erfunden werden in Heiligkeit bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Und dann steht da noch mit seinen Heiligen. Ich habe lange nicht verstanden, was da gemeint ist. Aber es wird klar, wenn man nachher weiterliest in 1. Thessalonicher 4, wo die Entrückung beschrieben wird. Und da wird klar und deutlich gesagt, dass bei der Entrückung die in Christus Entschlafenen, die Heiligen, die gläubigen Menschen der letzten 2000 Jahre, zuerst auferstehen werden. Und anschließend wir, die wir noch am Leben sind, zusammen mit ihnen ihm begegnen. Und darum steht hier bei der Wiederkunft mit, zusammen mit allen seinen Heiligen. Eine tiefe Wahrheit, wir werden ihn sicher noch mehr zitieren, diese Stelle. Dann steht in 1. Thessalonicher einige Verse weiter, 4, Vers 3. Denn das ist der Wille Gottes. Wollen fragen nicht viele, ja, was ist denn Gottes Wille für mein Leben? Und die Bibel gibt viele Antworten darauf. Hier eine ganz konkrete. Das ist der Wille Gottes, eure Heiligung. Das Vorwärtsgehen auf dem Weg des Mannes, der Christus-Nachfolge. Das ist der Wille Gottes für dein Leben. Und es wird gesagt, in was dass sich das niederschlägt, zum Beispiel, dass ihr euch der Unzucht enthaltet und alles, was damit im Zusammenhang steht. Aber der grundsätzliche Wille Gottes für ein Kind Gottes ist die Heiligung. Auf diesem Weg vorwärts zu gehen. Das sagt uns ja auch Hebräer 12, 14, wir schlagen es jetzt nicht auf, wo steht, jagt aber nach der Heiligung. Jagt der Heiligung nach, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Eine sehr klare Vorgabe. Ohne die niemand den Herrn sehen. Jagt nach der Heiligung. Das heißt, ja, Herr, ich sage ja zu deinen Wegen, zu deiner Bearbeitung. Die schmerzt manchmal. Es sind oft schwierige Wege, durch die der Herr uns führt, wenn er uns umgestaltet. Das ist nicht einfach so ein schönes Dasitzen und Christus betrachten und dann passiert das irgendwie mystisch. Es ist durch die Wege, durch die Schwierigkeiten, die Gott uns führt, wo dieses Betrachten der Herrlichkeit Christi in unserem Leben Realität wird, sich auswirkt. Und manchmal, wenn ich auf mein Leben zurückblicke, muss ich sagen, ich denke, es geht eigentlich nur durch Schwierigkeiten. Nur durch Schwierigkeiten. In meinem Leben ging es nur durch schwierige, notvolle Situationen, dass der Herr an mir gearbeitet hat. Und ich möchte sagen, ja, Herr, fahre du weiter. Bearbeite mich. Zeige mir, wo Blockaden sind, wo ich mich zurückziehe. Denn Christus und der Geist Gottes, sie machen nichts vergewaltigend. Wir müssen wollen, dass er uns verändert. Wir müssen ihm das Ja dazugeben. Und dann lese ich noch die letzte Stelle aus 1. Thessalonicher 5, eine Seite weiter, Vers 23. Damit wollen wir das nächste Mal dann wieder weiterfahren. 1. Thessalonicher 5, Vers 23. Ein überaus herrlicher Vers. Er selbst aber, schreibt Paulus den Thessalonichen zum Abschluss des Briefes. Er selbst aber, wer denn? Der Gott des Friedens. Er selbst aber, der Gott des Friedens. Warum formuliert er das hier so? Weil es zeigt, was Gottes Absicht ist. Gottes Absicht ist Frieden mit den Menschen, Frieden mit seinen Kindern. Er aber, der Gott des Friedens, heilige euch. Holotheles im Griechischen, im Deutschen übersetzt, durch und durch. Der Gott des Friedens aber, heilige euch durch und durch. Und euer ganzes Wesen, oder wir könnten auch sagen, eure ganze Persönlichkeit, der Geist, die Seele und der Leib möge untadelig bewahrt geblieben sein bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. So ist die griechische Zeitform. Bewahrt werden, schreibt Schlachter, Englisch steht, bewahrt geblieben sein bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Unsere ganze Persönlichkeit soll durchdrängt sein von ihm, von seinem Wesen, von seinem Charakter. Er heilige euch. Er möge euch heiligen. Das heißt, er tut es sofort, wenn wir ihn lassen. Es liegt nicht an Gott. Gott hat alles vorbereitet, dass er aus einem armseligen, kläglichen, natürlichen Menschen wie mir so etwas machen kann, wie hier beschrieben ist. Das liegt in keinster Weise an mir. Im Gegenteil, ich bin selber immer wieder das größte Hindernis. Und alles, was daraus entsteht, liegt an ihm, an seinem Wirken, an seiner Gnade, an seiner Kraft. Lasst uns noch beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir für dein deutliches Wort in der Bibel, für deine deutlichen Instruktionen und Erklärungen an die Jünger, dass wir verstehen diesen gewaltigen Heilsplan Gottes. Ja, es ist immer mehr, dass uns offenbar wird, dass wir ein bisschen mehr immer verstehen, wie gewaltig der Heilsplan Gottes ist. Dass er aus den Menschen, die geprägt und geraubt wurden vom Feind Gottes und in die Finsternis und ins Verderben abgeführt wurden, dass er sie zurückholt. Dass er es möglich macht, dass wir Menschen geheiligt werden können, vor Gott zu stehen, in unmittelbarer Gegenwart bei Gott, so wie Gott mit Adam durch den Garten Eden ging. Wie herrlich! Und der Gott wird alles wiederherstellen. Und er hat den Preis bezahlt durch dich, Herr Jesus Christus, als er als Gott du selber gekommen bist und Mensch geworden bist, damit du unsere Schuld, meine Schuld, völlig wegnimmst und ich als nach Gottes Maßstab Gerechtem vor ihm stehen darf. Ich danke dir, Herr, für diese herrliche Wahrheit und bitte, Herr, gehe du jedem von uns weiter nach, auch in den nächsten Tagen. Auch mit dieser Frage, weiß ich, dass ich ein Kind Gottes bin? Mache du es klar und deutlich. Es ist nicht eine Frage unserer Gefühle und unseres Empfindens, sondern es ist eine Frage unseres Geistes. Doch, ich glaube an den Herrn Jesus und darum bin ich gerettet. Und mein Glaube bedeutet, dass jetzt mein Leben ihm gehört und nicht mehr mir selber. Ich danke dir, Herr, dass du uns mit diesen Fragen auch Ermutigung geben willst, weil wir, was gibt es Besseres, als auf dem Weg ins Heimatland zu sein, auf dieses große Ziel zu, auf die himmlische Heimat bei dir, Herr. Wir danken dir, dass du sehr bald wiederkommen wirst. Wir können es ablesen an den Zeichen dieser Zeit. Amen.
Ja, es ist so gut, dass der Text über die Zukunft, was passieren wird, so praktisch abschließt. Es ist auch wichtig, dass man da ein bisschen stehen bleibt und da auch noch darüber nachdenkt, wohin, dass die Lehre auch von diesen letzten Ereignissen uns führen dürfen. Ich habe für mich die Frage aufgeschrieben, die Lukas am Anfang gestellt hat, was sind die wichtigsten Termine in meinem Leben? Oder auch mit was beschäftige ich mich am meisten in meinem Leben? Wirklich gute Frage, die sich auch lohnt, wenn wir weiter darüber nachdenken tun. Wenn noch zum Schluss Lied 173 singen, leise und inniglich. Auch das ist ein Aufruf, heimzukommen, nach Hause, zum Herr Jesus. Das Lied 173, wo wir noch singen miteinander. Ja, wo ist unser Zuhause? Auch das ist eine gute Frage, die wir uns stellen können. Schon jetzt dürfen wir beim Herrn Jesus zuhause sein und dann erst recht natürlich in der Zukunft, in der Ewigkeit. Wir wollen noch aufstehen zu der abschliessigen Textlesung und zum Gebet. Ich lese aus dem Römerbrief, Römer 8, ab Vers 18. Denn ich bin überzeugt, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Denn die gespannte Erwartung der Schöpfung sehnt die Offenbarung der Söhne Gottes herbei. Die Schöpfung ist nämlich der Vergänglichkeit unterworfen, nicht freiwillig, sondern durch den, der sie unterworfen hat, auf Hoffnung hin. Dass auch die Schöpfung selbst befreit werden soll von der Knechtschaft der Sterblichkeit zur Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung mitseufzt und mit in Wehen liegt bis jetzt. Und nicht nur sie, sondern auch wir selbst, die wir die Erstlingsgabe des Geistes haben, auch wir erwarten seufzend die Sohnesstellung, die Erlösung unseres Leibes. Denn auf Hoffnung hin sind wir errettet worden. Eine Hoffnung aber, die man sieht, ist keine Hoffnung. Denn warum hofft auch jemand auf das, was er sieht? Wenn wir aber auf das hoffen, was wir nicht sehen, so erwarten wir es mit standhaftem Ausharren. Ebenso kommt aber auch der Geist unseren Schwachheiten zu Hilfe. Denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie sich's gebührt. Aber der Geist selbst tritt für uns ein, mit unaussprechlichen Seufzern. Ja, Herr Jesus, wir danken dir vielmals für das Wort, das wir heute Morgen hören durften, auch für die Ermahnung, uns vorzubereiten, den Moment, wo wir dir begegnen werden, dass wir unser Leben auch danach ausrichten, ja, auf dem schmalen Weg zu sein, auf dem schmalen Weg auch weiterzugehen, vorwärts zu gehen, auch wenn es oft ein steiniger Weg ist, ein herausfordernder Weg. Auch wenn es manchmal auch Verzichten bedeutet. Ja, danke vielmals, dass wir wissen dürfen um deine Hilfe, wo du uns zusprichst, dass du mit uns gehst auf dem Weg. Ja, dass wir in deinen Fußstapfen auch wandeln dürfen. Und ich möchte dich bitten, dass wir uns auch vorbereiten auf das, was sein wird, auf das, was, ja, auf das, was kommen wird, was uns erwartet, auf die Herrlichkeit. Dass du uns hilfst, auch die richtigen Prioritäten zu setzen, dass du uns hilfst, auch unsere Zeit richtig zu füllen, zu brauchen. Dass du uns hilfst, unsere Gedanken mit dem Richtigen zu füttern. Ja, hilf uns auch, über das Wort nachzudenken, das wir heute Morgen gehört haben. Und wenn ich dich bitte, um dein baldige Wiederkommen, dass wir auch bereit sein dürfen, wenn es so weit ist. Amen. Ja, dann sind Gott befohlen und bis bald wieder.